Da heißt es auch tatsächlich in der Apostelgeschichte in Kapitel 4 im Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Starker Tobak. So ganz offiziell darf man sowas heute gar nicht mehr sagen. So einen Absolutheitsanspruch formulieren, dass Jesus allein der Retter ist, dass es keinen anderen Weg zum Vater im Himmel gibt. Ja, das kann die Welt uns verbieten zu sagen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Wahrheit Wahrheit bleibt. Und das ist die von Gott gesetzte, die von Gott gegebene Wahrheit. Es gibt keinen anderen, durch den Sünder gerettet werden. Egal wie wir Menschen uns da hin und her stellen. Wir kommen aus einer recht feierintensiven Zeit. Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Und gerade so im Anschluss von Pfingsten habe ich angefangen, Apostelgeschichte zu lesen und habe gemerkt, da gibt es so einige Stellen, die sind ein bisschen merkwürdig. Merkwürdig im Sinne von komisch oder seltsam, aber auch merkwürdig im Sinne von würdig gemerkt zu werden. Da wird berichtet von dem Finanzminister aus Äthiopien. Der war in Jerusalem zu Besuch und reist dann wieder nach Hause und hat dann in der Wüste so ein paar verschiedene Begegnungen. Eine Begegnung mit Jesaja, mit dem Wort Gottes, eine Begegnung mit dem Philippus, mit der Gemeinde, eine Begegnung mit Jesus Christus. In Jerusalem war groß was los. Da war der Philippus als Evangelist gefragt, da musste der arbeiten. Und dann sagt Jesus zu dem Philippus, jetzt geh mal da in die Wüste auf diese einsame Straße, ich habe da einen Auftrag für dich. Die große Evangelisationsarbeit in Jerusalem lässt er sein, um den einen in der Wüste zu finden. Jesus kann sich das erlauben, er kann sich das leisten, seine Leute so zu führen. Oder dann der Start zur zweiten Missionsreise. Wenn man das da liest, bevor die Reise losgeht, gibt es erstmal schwer Ärger. Da steht tatsächlich, Barnabas und Paulus, sie gerieten scharf aneinander. Wir würden sagen, da flogen die Fetzen. Mit dem Ergebnis, die beiden haben sich getrennt und sind unterschiedliche Wege gegangen. Und als dann der Paulus losgezogen ist zur Missionsreise, da heißt es an der einen Stelle, der Heilige Geist verhinderte es, dass wir das Evangelium predigten. Dann an der anderen Stelle, der Heilige Geist wehrte uns nach Dingenskirchen zu gehen. Und so laufen die immer weiter, bis das auf einmal in Troas am Ende der Straße angekommen sind. Und dann kommt der Auftrag, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Wir würden uns fragen, wieso ist der Weg versperrt, warum geht es nicht weiter? Komm Leute, wir gehen wieder nach Hause, ist vergeblich. Paulus und sein Missionstrupp reisen weiter und dann kommen sie in eine Arbeit, die der Herr segnen kann. Ja, und dann geht es da in Mazedonien weiter, so ein paar Städte hin und her und dann kommt Paulus nach Athen und von dem, was da berichtet wird, wollen wir heute ein paar Sätze lesen. Und uns das durch den Kopf gehen lassen. Apostelgeschichte Kapitel 17, ich lese von Vers 16 an. Während Paulus in Athen auf sie wartete, also seine Mitarbeiter waren noch in Thessalonich, mussten da noch ein bisschen aufräumen, kam dann später. Während der Paulus auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redet zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge, auch auf dem Markt, alle Tage zu denen, die sich einfanden. Aber einige der epikureischen und stoischen Philosophen unterhielten sich mit ihm. Und einige sagten, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkünden, weil er ihnen Jesus und die Auferstehung predigte. Sie nahmen ihn aber und führten ihn auf den Areopag und sagten, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst uns etwas Fremdes zu Ohren. So wollten wir gerne wissen, was das ist. Denn alle Athener und auch die dort lebenden Ausländer waren auf nichts anderes aus, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sagte: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Hinsicht den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer anschaute, fand ich einen Altar, auf dem geschrieben steht: dem unbekannten Gott. Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehrt, den verkündige ich euch. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herrscher des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er doch selber allen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat ihre Zeiten und Grenzen ihres Wohnens im Voraus festgesetzt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern von jedem von uns ist. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen und steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott die Zeiten der Unwissenheit, er hat über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten einige. Andere aber sagten: Wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Paulus ist jetzt bei seiner zweiten Missionsreise von Philippi über Thessalonich und verschiedene andere Orte weitergereist und kommt in Athen an, dem Zentrum oder dem kulturellen Zentrum der alten Welt. In Athen angekommen, macht er so eine kleine, wie nennt man das heute, Sightseeing-Tour, eine Stadtrundfahrt, um sich mal anzugucken, wo er da gelandet ist. Er sieht sich die verschiedenen Tempel an, die Statuen und Götterbilder, die man aufgestellt hat. Ihr kennt möglicherweise so ein paar Bilder von Athen mit der Akropolis und was da alles so in der Stadt rumsteht. Große Tempel, kleine Tempel, besondere Stadien, die man angelegt hat. Vieles, was man da finden kann aus dieser alten Zeit, heute immer noch, ist das da zu entdecken. Kultur und Philosophie und Religion ist da in Athen an jeder Ecke und Kante zu finden. Paulus staunt über diese Vielfalt. Und gleichzeitig gerät er dann innerlich in Wallung, weil er weiß, das sind alles nur von Menschen gemachte Götter. Den wahren Gott, den lebendigen Gott, den kennen sie gar nicht. Und jetzt möchte er ihnen da etwas sagen, ja, von Jesus Christus, von dem lebendigen Gott. Wir finden hier schon mal einen interessanten Ansatz für unsere heutige Arbeit. Wenn wir uns überlegen, ach, wir wollen mal eine Evangelisation machen oder ach, was heute so im Angebot ist, wie kommen wir an die Leute dran? Kennt ihr eure Nachbarn? Also ich meine das nicht nur, dass ihr den Namen wisst. Wisst ihr ein bisschen mehr von denen? Wo die der Schuh drückt, mit welchen Gedanken die sich beschäftigen, wo die ihre Sorgen haben. man sollte sich da vielleicht versuchen zu informieren, um dann einen Punkt zu finden, wo man einhaken kann im Gespräch. Du, ich habe mitgekriegt, dies und das und jenes ist los bei euch in der Familie. Dann kann man einhaken, von Jesus erzählen. Nur, wenn man die Leute nicht kennt, wie will man sie erreichen? Wie kommen wir an die dran? So mit der Tradition, wir machen alle 2 Jahre eine Evangelisation, wir stehen alle 2 Jahre mit einem Einladungszettel vor der Tür, dann sagen die alle sehr höflich Dankeschön. Und sobald die Tür zu ist, wandert das Ganze in Ablage P, wie Papierkorb. Man kennt sich nicht, man hat keine Beziehung. Paulus bemüht sich darum, die Leute kennenzulernen. 1. Korinther 9 schreibt er davon, ich bin dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche, ich bin jedem alles geworden, um nur einige zu erreichen. Ich habe mir überlegt, wenn der Paulus heute ins Siegerland käme, vielleicht auch nach Gredenbach, was würde er anschließend sagen? Würde er vielleicht voller Anerkennung über diesen Ort sprechen? Erstaunlich, dass es hier so viele Leute gibt, die an Jesus glauben und mit ihm leben. Oder wäre er entsetzt über das, was er im Siegerland vorfindet? Da war mal Erweckung, aber es gibt nur noch ein paar christliche Restbestände. Was ist aus dem Siegerland geworden? Es müsste uns eigentlich traurig machen, wenn wir merken, um uns herum gibt es so viele Menschen, die ihr Leben ohne Jesus leben. Ich meine, darf ja jeder leben, wie er will. Wie sagt man, soll jeder selig werden nach seiner Fasson? Ja, das ist so in den Köpfen irgendwie drin. Aber wir wissen, wer Jesus nicht kennt, der kommt am Ziel nicht an. Der verpasst das eigentliche, wirkliche Leben. Deshalb kann uns das nicht gleichgültig sein, wie die Menschen leben und wie sie möglicherweise ihr Leben auch ruinieren. Es müsste uns zum Nachdenken bringen, wenn es uns so schwer fällt, Menschen aus unserer Umgebung für Jesus zu erreichen, die irgendwie ansprechen zu können. Warum hat unsere Gemeinde an Ausstrahlung, an Wirkung verloren? Warum geht man an dem Haus vorbei und denkt, ach die da, hoffentlich lassen die mich in Ruhe. Und ganz anders, die müssen uns eigentlich die Bude einrennen. Gerade in der heutigen Zeit, wo vieles auseinanderbröselt, mit Krieg und teure Zeiten und ach was nicht alles, da gibt es eine Menge Leute, die sind am Resignieren. Die haben keine Hoffnung mehr. Was soll noch daraus werden? Wo geht das alles hin? Da stehen wir da und leben unseren Glauben und leben unsere Hoffnung. Und das müsste eine Einladung sein für die, die am Verzweifeln sind, dass sie wieder neue Orientierung und Ausrichtung finden. Aber scheinbar ist das ein bisschen schwierig. Wir denken ein bisschen drüber nach, wie wir da einen Ansatzpunkt finden können. Paulus hat sich also in der Stadt umgesehen, hat sich ein bisschen schlau gemacht, er analysiert das Ganze und dann beginnt er in der Öffentlichkeit zu predigen. Er hält eigentlich eine Predigt unter dem Thema Glaube contra Religion. Und da lassen wir uns heute mal drauf ein. Ich habe auch nur 2 Punkte, damit man mitzählen kann und es vielleicht nicht allzu lang wird. Zunächst, Paulus spricht mit den Athenern über menschliche Religion. Und dann im 2. Teil, er spricht mit den Leuten über biblischen Glauben. Paulus bescheinigt zunächst einmal den Athenern, ich sehe, dass ihr außerordentlich religiös seid. An Religion fehlt es in Athen nicht, an Religion fehlt es in Gredenbach auch nicht. Religiös sind die Menschen. Manchmal sagt man ja hoffnungslos religiös. Irgendwo haben sie sich verirrt im religiösen Wahn. Und stecken dann in religiösem Denken drin. Von Natur aus ist jeder irgendwie so ein bisschen religiös. Von Natur aus hat jeder irgendwie eine Vorstellung von einer höheren Macht, die es irgendwo da oben oder vielleicht da unten gibt. Es gibt ein Wissen über irgend so eine schicksalhafte Instanz, die über uns steht. Aber was bedeutet das ganz konkret für das persönliche Leben? Eigentlich nichts. Zwischen menschlicher Religion und biblischem Glauben liegen Welten. Jemand hat es einmal so formuliert: Bei jeder Religion geht es um das Suchen des Menschen nach Gott. Aber bei dem biblischen Glauben geht es um das Suchen Gottes nach dem Menschen. Religion, das ist die Bewegung von hier unten nach da oben. Wir Menschen sind auf der Suche nach Gott und wir suchen nach irgendeiner Möglichkeit, um da oben bei Gott anzukommen. Aber jede Religion, jedes menschliche Suchen nach Gott ist zum Scheitern verurteilt, weil wir finden den Weg nicht. Und das, was uns von Gott trennt, wir können es nicht überbrücken. Keine Brücke dieser Welt würde da ausreichen. Und deshalb das andere, der biblische Glaube, da geht es um das Suchen Gottes nach dem Menschen. Was für eine tolle Sache. Gott macht sich auf die Suche nach uns. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er hat die Macht zu retten. Er hat auch die Macht, diese Kluft zu überbrücken. Er kann bei uns ankommen. Der religiöse Mensch erkennt den lebendigen Gott nicht. In Athen, da gibt es viele Tempel, Statuen, Götterbilder, Altäre, an jeder Ecke ein paar. Bis hin sogar ein Altar für einen unbekannten Gott. Auch jetzt haben wir so viele Götter und wir ehren die alle. Falls wir einen vergessen oder übersehen haben, dann bauen wir auch noch ein Altar für den unbekannten Gott und hoffentlich ist er dann mit dem, was wir hier zelebrieren, zufrieden. Aber sie kennen Gott nicht und deshalb lassen sie sich irgendwas einfallen. Paulus knüpft an dieser Stelle an. Ja, das ist so. Es gibt diesen lebendigen Gott, den ihr nicht kennt. Ich kann euch sagen, wer der ist. Menschen wissen nichts von diesem lebendigen Gott und deshalb machen sie sich ihre eigenen Bilder. Egal, ob aus Stein oder Holz oder bunt gemalt. Man macht sich sein eigenes Bild, eine eigene Vorstellung, wie Gott sein sollte, wie Gott sein müsste. Im Griechenland der damaligen Zeit soll es mehr als 3000 verschiedene Götter gegeben haben. Verliert man ja einen Überblick. Aber wenn für jede, wie auch immer, Lebens- oder Alltagssituation ein besonderer Gott gebraucht wird, da weiß ich nicht, ob 3000 ausreichen. Da könnte es noch mehr nötig sein. Da gibt es zum Beispiel das Bild, die Vorstellung von dem lieben Gott. Von dem Gott, der immer und überall verzeiht. Dieser liebende Gott, der wird doch nie auf die Idee kommen, Menschen zu richten oder vielleicht auch zu verurteilen. Und ein solcher liebender Gott, der wird auch niemanden in die Hölle schicken. Schließlich ist es ja sein Beruf, zu vergeben. Er muss vergeben, weil das ist sein Job. So denkt man sich Gott, so hat man sich ein Bild gemalt von einem liebenden Gott und dass er auch anders kann und auch anders handelt, das passt in den Kopf der Menschen nicht rein. Viele haben die Vorstellung von einem distanzierten Gott. Da oben hinter Wolke 77, links abgebogen und dann noch drei Ewigkeiten weiter. Da irgendwo, da könnte er sein, dieser distanzierte, der ferne Gott. Und wenn Gott so weit weg ist, dann kann man sich nicht vorstellen, dass man eine persönliche Beziehung zu dem aufbauen könnte. Oder dass dieser ferne Gott an mir interessiert ist. Nee, dafür ist er doch viel zu weit weg. Aber wenn es da keine lebendige Beziehung zu Gott gibt, dann erleben Menschen doch hin und wieder, dass sie, wie soll ich mal sagen, so ein heiliger Schauer überkommt, wo es einem kalt und warm gleichzeitig den Rücken rauf und runter rauscht. Bei einem besonderen Naturereignis, Bei euch sollte heute irgendwie ein Gescheppert haben, so mit Blitz und Donner. In Helmeroth, ich habe nur ein fernes Donnerkrollen gehört, war weit weg. Aber geregnet hatte trotzdem heftig. Naturereignis, wenn es da so knallt oder ach, wenn vielleicht die Erde bebt, dann ist man innerlich erschüttert und, oh, was passiert hier? Gibt es vielleicht doch einen Gott? Aber der ist ja weit weg. Paulus spricht in seiner Predigt auch von einem möglicherweise ortsgebundenen Gott. Das ist auch bei vielen ein solches Denken, dass der jeweilige Gott an einen bestimmten Ort gebunden ist. Wir kennen das ein Stück weit auch vom Alten Testament her. Israel musste die Stiftshütte bauen, dann später der Tempel in Jerusalem und Gott hatte gesagt, da will ich mitten unter meinem Volk wohnen. Also wenn einer was von Gott wollte, musste er nach Jerusalem reisen, zum Tempel gehen und dort fand er Gott. Inzwischen wissen wir, dass Gott viel zu groß ist für so einen erstaunlichen Tempel. Er wohnt nicht nur an so einem Ort. Aber in den Köpfen der Menschen ist das drin, die Götter sind an bestimmte Orte gebunden. Erinnert ihr euch an die Geschichte von diesem syrischen Feldhauptmann Naaman? Der war sterbenskrank und in Israel fand er dann Hilfe. Erst wollte er nicht so richtig, von wegen da im Jordan 7-mal untertauchen, was soll das dreckige Wasser bringen. Er hat es dann aber doch gemacht. Und als er dann nach Hause gereist ist, wie war das so, 2 Eselsladungen Erde aus Israel hat er mitgenommen. Warum? Er dachte, dann nehme ich ein bisschen was von diesem Ort mit, wo dieser Gott zu Hause ist. Und dann baue ich in meinem Garten mit dieser Erde so einen Anbetungsplatz für diesen Gott. Und wenn ich dann auf dieser Erde aus Israel stehe, ach, dann bin ich diesem Gott nahe. Die Vorstellung von einem ortsgebundenen Gott. Wie viele in der heutigen Zeit, ja, die wissen das vielleicht nicht, aber die denken genauso. Ich gehe am Sonntagmorgen in die Kirche, ich gehe am Sonntagmorgen ins Vereinshaus, ins Gemeindehaus, da haben wir eine Stunde Gottesdienst, da bin ich da, wo Gott ist. Und danach gehe ich wieder nach Hause, ich gehe in den Alltag, da ist dann mein Leben und Gott bleibt ja im Vereinshaus. Was habe ich mit so einem Gott zu tun, der nur an so einem Ort zu Hause ist und mir im Alltag nicht helfen kann, weil er nicht da ist? Also, da gibt es so ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie Menschen sich ein Bild von Gott machen. Warum machen die sich solche Bilder? Weil sie den wahren Gott nicht kennen. Anderer Gedanke, der religiöse Mensch toleriert nebeneinander verschiedene Heilswege. Das war in Athen ganz offensichtlich. Ob man an Zeus oder Hermes oder wie die Typen alle geheißen haben, glaubt, Hauptsache du hast deinen Gott und deinen Heilsweg und dann kommst du irgendwann am Ziel an. Für jeden Geschmack war irgendwie was dabei. Als Paulus dann mitten in Athen anfängt, Jesus ins Gespräch zu kommen, dann war die Reaktion eigentlich vorprogrammiert. Aha, ein neues religiöses Angebot. Hier werden uns bisher unbekannte Götter verkündigt. Eine neue Lehre soll etabliert werden. Also unser Sonderangebot im Supermarkt der Religionen wird noch ein bisschen erweitert. Soweit, so gut. Aber sobald Paulus dann anfängt zu sagen, nee, dieser Jesus alleine, der kann uns Menschen retten, dann gehen die Leute auf die Barrikaden. Selbstverständlich wurde erst einmal toleriert, was Paulus da sagt. In Athen warf man schon lange nicht mehr mit Steinen. Über dieses Stadium waren sie längst heraus. Viele waren aber neugierig und wollten einfach nur hören, wollten nur wissen, was bringt der für Gedanken? Vielleicht ist da ja noch was bei, was ich noch gar nicht kenne, was ich in mein Religionssystem noch mit einbauen kann, damit ich mich noch besser fühle. Der Fachmann spricht von Synkretismus, Religionsmischerei. Also du gehst in diesen Supermarkt der Religionen und von jedem holst du dir so ein bisschen was und machst dir deine eigene Religion, wie sie dir gefällt. In der Hoffnung, damit dann inneren Frieden zu haben und an irgendeinem Ziel anzukommen. Deshalb nahmen die Leute in Athen den Paulus auch mit. Sie führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst. Merkt ihr, wie diese religiöse Geisteshaltung der Athener heute wieder ganz aktuell ist? Viele sprechen von einem offenen Dialog der Religionen, damit jede Religion von der anderen lernen kann. Diesen Anspruch von Jesus, dass er der einzige Weg zur Seligkeit ist, den hält man für fundamentalistisch und damit für gefährlich. Nein, es gibt verschiedene religiöse Wege und jeder soll doch seinen eigenen Weg gehen. Vor einiger Zeit habe ich in einer christlichen Zeitschrift folgenden Satz gefunden. Ich muss ein paar Mal gucken und lesen, ob das wirklich da steht. Zitat: Es war der Sündenfall der christlichen Religion, dass aus dem Bekenntnis, Christus ist unser Heil, die Behauptung wurde, es gibt kein Heil außerhalb von Christus. Die Sätze liegen nah beieinander. Christus ist das Heil. Ja, so wie viele andere Götter auch Heil im Angebot haben. Aber wenn man dann dahin kommt zu sagen, es gibt kein Heil außerhalb von Christus, also so darf man das nicht sagen, so kann man das nicht machen. Deshalb habe ich eben Apostelgeschichte 4, Vers 12 in Erinnerung gerufen. Kein anderer Name ist uns gegeben, durch den wir gerettet werden. Der religiöse Mensch toleriert nebeneinander verschiedenste Heilswege. Soll doch jeder seinen Weg gehen. Und noch eine Überlegung, der religiöse Mensch, er dient Gott nur, um etwas zu empfangen. Auch darüber spricht Paulus mit den Leuten in Athen. Ihr denkt, Gott ließe sich von Menschen bedienen, so wie wenn er auf den Dienst der Menschen angewiesen wäre. Und deshalb baut ihr dem ein schönes Haus, deshalb bringt ihr ihm regelmäßig was zu essen mit eurem Opfer und was man da sonst so hinbringt. Tatsächlich war das Verhältnis der religiösen Menschen damals ganz pragmatisch, übrigens heute immer noch. Ich gebe Gott etwas, damit Gott mir etwas gibt. So nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere oder wie du mir, so ich dir, wie ich dir, so du mir. Das ist ja die Hoffnung, die man dann hat. Und Gott wird von den religiösen Menschen als ein Dienstleister für die eigenen Wünsche verstanden. Ein Vertragspartner für ein abgesichertes Leben. Ich habe da einen Vertrag unterschrieben. Ich habe eine Versicherungspolice und jetzt muss der mir dienen, damit es mir gut geht. Das sind nicht nur damals die Gedanken gewesen, so denken viele bis in die heutige Zeit. Könnte es sein, dass so ein Gedanke auch bei uns hin und wieder im Kopf rumschwirrt? Haben wir das vielleicht auch schon mal probiert? Herr Jesus, wenn ich wieder gesund werde, dann werde ich ganz bestimmt regelmäßig zum Gottesdienst gehen oder in die Gemeinde und mitarbeiten. Gib mir Gesundheit und dann gebe ich dir. Das sind Gedanken, die kommen immer mal wieder vor. Oder wenn ich von meinem Einkommen ganz regelmäßig den Zehnten gebe, Gott, dann wirst du mir doch ganz bestimmt Erfolg in meinem Beruf geben. Oder, Herr, du siehst, was ich vorhabe. Ist doch ein guter Plan, nicht wahr? Und jetzt mach du, dass mein Plan auch gelingt. Soll ich euch mal ein Extrembeispiel von so einem tollen Plan erzählen? 2028 gibt es ein besonderes Jubiläum. 175 Jahre Siegerländer Gemeinschaftsverband. Das wollen wir feiern. Dumm ist nur, so eine Party kostet Geld. Wie kommen wir an Geld dran? Ich hatte folgende Idee. Ich gehe ins Gebet. Ich bete ganz intensiv. Herr Jesus, hilf mir, in Siegen eine Bank zu überfallen. Ich verspreche dir, das ganze Geld geht dann in dieses Jubiläum. Ja gut, das Geld wäre schön, nur der Weg zu dem Geld passt nicht zum Willen Gottes. War jetzt vielleicht auch ein bisschen extrem formuliert, aber wie oft haben wir solche Gedanken? Herr, mach du mal und dann mach ich auch. Gott als ein Dienstleister für uns. Das sind so ein paar Überlegungen, die man bei den religiösen Menschen vorfindet. Und warum die sich dann entsprechende Bilder machen, warum die entsprechende Vorstellungen von Gott haben, warum sie dann auch vieles nebeneinander tolerieren können. Man weiß ja nie, ob der Weg der richtige oder vielleicht doch der andere der Weg richtig ist. Also gehen wir mal am besten mit zwei Füßen auf drei Wegen. Wer den Spagat hinkriegt, okay. Kommen wir auf das andere zu sprechen. Nachdem Paulus mit den Leuten über menschliche Religion gesprochen hat, spricht er dann mit ihnen über den biblischen Glauben. Ich wage mal noch eine kleine Zwischenbemerkung von wegen menschliche Religion und dann kommen wir auf biblischen Glauben zu sprechen. Wenn ich von menschlicher Religion spreche, dann denke ich nicht nur an den Buddhismus und den Hinduismus und den Konfuzianismus und den Islam und was es da alles gibt. Aus dem biblischen Glauben wurde an mancher Stelle auch eine christliche Religion gemacht. Wo man zwar Bibel immer noch hat, aber dann noch ergänzende Erklärungen dazu, weil scheinbar Bibel allein genügt nicht. Man könnte das im römisch-katholischen Bereich aufzeigen, wie zur Botschaft der Bibel da noch einiges dazukommt. Aber ist es im evangelischen Bereich nicht auch so? Und dabei denke ich nicht nur an eine liberale Kirche, sondern vielleicht auch Leute, die auf der anderen Seite vom Pferd fallen, so diese etwas engen und strengen Gruppen und Gemeinden. Biblischer Glaube allein genügt nicht, wir müssen was tun. Und dann ist man in ganz frommen Formen. Und dann ist man nicht mehr im biblischen Glauben, sondern in menschlicher Religion. Wenn wir meinen, wir müssten einen Weg zu Gott bauen, wenn Bibel allein oder Glaube allein nicht genügt. Also von daher wollen wir uns nicht gemächlich zurücklehnen, oh, es geht jetzt um irgendwelche fremden Religionen. Es betrifft uns, die wir da vielleicht auf einem Trip sind, der nicht so ganz passt zu dem, was die Bibel sagt. Paulus spricht jetzt mit den Athenern über biblischen Glauben. Und das ist jetzt schon eine starke Nummer, die er da abzieht bei seiner Predigt Glaube contra Religion. Da steht er der Elite der geistigen und religiösen Führungsschicht der Antike gegenüber. Er, dieser Mann aus Tarsus. Und dann sagt er diesen schlauen Leuten, Gott hat über die Zeit der Unwissenheit, ich ergänze mal, er hat über die Zeit eurer Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Buße tun, umkehren, das Denken in die richtige Richtung lenken. Von menschlichen Vorstellungen weg zu dem hin, was Gott sagt. Gott gebietet, dass alle Menschen an allen Orten oder Enden Buße tun. Der Satz gilt heute genauso. Den Menschen von heute müssen wir das sagen. Gott ist für euch. Er will euer Heil. Und deshalb gebietet er euch, tut Buße, kehrt um. Nur wie sollen die Leute die Kurve kriegen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Und wenn es ihnen vielleicht anderen religiösen Gruppierungen verschwiegen wird. Wir müssen diese Botschaft bekannt machen, auch wenn die Welt es eigentlich nicht hören will. Den Philosophen sagt er, ihr habt viel studiert, ihr habt viel diskutiert, aber es bleibt dabei, über den lebendigen Gott wisst ihr nichts. Den religiösen Führern, den Gurus der damaligen Zeit, sagt er, ihr bringt zwar den verschiedensten Göttern, wer weiß was an Opfer da, aber diese Vielfalt zeigt, ihr wisst eigentlich nichts von dem lebendigen Gott. Den Künstlern und Architekten der damaligen Zeit, sagt er, ihr habt wunderbare Götterbilder entworfen, ihr habt herrliche Tempel gebaut. Aber von dem lebendigen Gott wisst ihr nichts. Und dann sagt er, Gott ist nicht fern von uns. In ihm leben, weben und sind wir. Das heißt, man kann etwas von Gott erfahren. Der Mensch kann etwas von Gott wissen. Ganz am Anfang haben wir so ein paar Verse aus Römer 1 gelesen, gehört. Da geht es auch darum, die Menschen, sie können etwas von Gott wissen. An den Werken der Schöpfung kann man seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Größe erkennen. Aber weil sie ihn dann nicht als Gott geehrt haben, sind sie in ihrem Denken auf ihr Wege geraten. Man kann etwas von Gott mitkriegen. Aber auf unserem eigenen Weg kommen wir nicht in den Himmel. Wir müssen uns von Gott den einen Weg zeigen lassen, wie es gelingen kann. Und dann spricht Paulus hier von dem einen Mann. Eine Formulierung, die er dann ein paar Mal gebraucht. Gott hat einen Mann entsprechend bestätigt. Und dann geht es eben um Jesus Christus. Jesus Christus hat diese Nebelwand der Unsichtbarkeit Gottes durchbrochen und ist zu uns gekommen und hat uns Gott sichtbar gemacht. Er spricht von dem, Paulus spricht von dem, der den unbekannten Gott bekannt gemacht hat. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer mich kennt, der kennt auch den Vater. Du kannst Gott nicht ohne Jesus kennenlernen. Es gibt Menschen, die möchten Gott haben, die möchten Gott kennen. Aber bitte ohne diesen Jesus. Und bitte ohne Kreuz und was so damit zusammenhängt. Aber das funktioniert nicht. Du kannst Gott nicht kennen ohne Jesus. Aber deshalb kam er, damit wir in Jesus den Vater kennenlernen. An seinem Leben war das Wesen Gottes abzulesen. Und was Jesus sagt, das galt so, als würde Gott selbst es sagen. Der gläubige Mensch macht sich über Gott nicht mehr seine eigenen Gedanken, sondern er denkt die Gedanken Gottes nach. Nachdenken. Die Gedanken Gottes nachdenken, die er uns vorgedacht hat. Jesus, der eine Mann, offenbart uns nicht nur den wahren Gott, sondern er hilft uns auch zu einem Leben mit diesem lebendigen Gott. Jesus, der eine Mann, durch den wir Gott kennenlernen, der sagt uns von diesem Gott auch, dass der eines Tages Gericht hält. Wir sind seine Geschöpfe, wir leben, weil wir von ihm Leben haben, aber wenn wir das von ihm gegebene Leben vermasseln, dann wird er uns eines Tages zur Rechenschaft ziehen und fragen, du hör mal, was hast du gemacht mit dem Leben, das ich dir gegeben habe? Und wenn wir dann keine Antwort haben, sieht schlecht aus. Deshalb haben wir jetzt noch die Gelegenheit, die Kurve zu kriegen, umzukehren, zu Gott zurückzukehren, damit er das Leben neu macht und wir mit diesem Leben vor ihm bestehen können. Ja, dieser lebendige Gott hat einen Tag bestimmt, an dem er dann so einen Schlusspunkt setzt und die Dinge in dieser Welt so richtig aufräumt. Jeder religiöse Versuch, in den Himmel zu kommen, der ist zum Scheitern verurteilt. Wir scheitern an der Gerechtigkeitsfrage. Denn so wie wir sind, wie unser Leben ist, sind wir nicht recht vor Gott. Wir scheiden an der Gerechtigkeitsfrage. Wer glaubt, dass er mit dem Leben, das er ohne Jesus lebt, vor Gott bestehen könnte, der steckt in einem Irrglauben drin. Denn mit diesem Glauben können wir vor Gott nicht bestehen. Weil Jesus Christus dieser eine Mann ist, durch den Gott Gericht hält, ist er auch der eine Mann, der uns begnadigen kann. Und durch das, was Jesus getan hat, besteht die Chance, begnadigt zu werden. Dass wir rausgenommen werden aus diesen verderblichen Zusammenhängen von Sünde und Schuld und dann in Christus vor Gott bestehen können. Der oder jeder religiöse Versuch, in den Himmel kommen, ist zum Scheitern verurteilt, weil wir scheitern an der Todesfrage. Römer 6, Vers, was ist er, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Solange wir ohne Vergebung leben, solange wir ohne Jesus leben, steht über unserem Leben dieses Todesurteil. Weil aber Jesus, dieser eine Mann, dem Tod das Kreuz gezeigt hat, dem Tod das Kreuz zerbrochen hat, deshalb ist er der Einzige, der uns aus dem Sterben rausrettet und uns das Leben schenkt. Wir sehen in Jesus Christus diesen einen Weg, der zum Leben führt, der zum Vater im Himmel führt. Und dann bietet Paulus seinen Zuhörern an, ihr eigenes Leben in die Hand dieses einen Mannes zu geben. Er spricht von Jesus, er spricht von der Auferstehung und davon, dass man sich diesem Herrn, der uns das Leben erworben hat, anvertrauen kann. Und da, wo es um diese persönliche Glaubensbeziehung geht, da gehen dann die Athener auf die Barrikaden. Die einen fangen an zu spotten und zu höhnen. Die anderen sagen, Moment mal langsam, das ist zu viel für einmal. Wir wollen dich ein andermal hören. Wobei, das wissen wir bis in die heutige Zeit, wo Leute heute sagen, ich will dich später noch mal zu diesem Thema hören. Es wird kein anderes Gespräch zu dem Thema geben. Da drückt man sich eher davor. Aber hier, wir lesen davon, es gibt tatsächlich auch ein paar, die bleiben beim Paulus und sie finden zum Glauben. Wisst ihr, was eine unangenehme Sache ist? Ihr seid im Linienbus unterwegs und der ist so voll, dass ihr stehen müsst. Und ihr habt keinen Griff, wo ihr euch festpacken könnt. Das ist ziemlich unangenehm, so Bus fahren zu müssen. Weil bei jeder Bremsaktion, bei jeder Kurve, ihr fliegt durch den halben Bus. Man kann sich ja nicht festmachen. Wisst ihr, was noch viel unangenehmer ist? Ein Leben ohne Jesus. Ein Leben, ohne dass man Halt hat. Ein Leben ohne Jesus ist ein Leben ohne Halt. Nichts, wo du dich dran festmachen kannst. Aber Leben mit Jesus, dann haben wir Halt. Dann gibt's Geborgenheit. Er macht uns fest. Ich fasse ganz knapp nochmal zusammen, herkommend von diesem Schluss, wo am Ende der Predigt von Paulus, Glaube contra Religion, wir lesen, wie die Leute reagieren. Ich sagte schon, die einen werden zu Spöttern, die Botschaft des Paulus wird abgelehnt. Nee, das kann doch nicht sein, das passt in unseren Pluralismus nicht hinein. Die anderen sagen, ja, vielleicht später nochmal. Aber es wird keinen später nochmal geben. Aber dann sind da ein paar, die finden zum Glauben an Jesus. Und mit denen kann Paulus weitermachen und es entsteht Gemeinde an diesem Ort. Ich bin zu selten in Gredenbach, um jetzt zu wissen, wie es bei dir in deinem Leben aussieht. Was du jetzt für Gedanken im Kopf hast oder was in deinem Herzen jetzt vor sich geht. Ich bin zu selten hier, um zu wissen, ob du ein gut religiöser Mensch bist oder ob du im biblischen Glauben stehst. Geh diese Gedanken vielleicht noch einmal durch. Solange du in selbstgemachter Religion unterwegs bist, wirst du scheitern und dein Leben wird sich irgendwo im Nichts verlieren. Aber wenn dein Leben sinnvoll sein soll und an einem lohnenden Ziel ankommen soll, dann vertrau dich Jesus an. Der holt uns aus unserer Verlorenheit heraus und der bringt uns an das Ziel, das Gott uns gesteckt hat. Mit Jesus kann man, wie dieser Kämmerer aus dem Morgenland, fröhlich seine Straße weiterreisen. Mit Jesus kann man bekennen und bezeugen, ich habe Leben, ich habe ewiges Leben, weil Gott es mir schenkt. Mit Jesus kann man bezeugen, ich habe einen wertvollen Schatz im Himmel und mein Erlöser bringt mich an dieses Ziel. Nicht ich selbst, er bringt mich ans Ziel. Deshalb wollen wir lieber den Weg des biblischen Glaubens gehen und menschliche Religion hinter uns lassen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir an diesem Morgen dir begegnen dürfen. Wenn wir dein Wort lesen, wenn wir über deine Botschaft nachdenken. Wir danken dir, dass wir einen solchen Bericht in der Bibel vorfinden, wo wir erfahren, wie Paulus seine Arbeit ausgeführt hat, wie er sich informiert und umgesehen hat, um dann den Leuten in passender Weise dein Evangelium zu sagen. Herr, auch wir wollen uns darum bemühen, die Menschen um uns herum kennenzulernen, dass wir passend und treffend für sie dein Evangelium formulieren können. Aber auch im Blick auf uns selbst wollen wir immer neu nachdenken, auf welchem Weg wir unterwegs sind, dass wir nicht selbst gewählte Wege laufen, sondern in deiner Spur bleiben. Und so lass uns erkennbar sein als deine Nachfolger, als Menschen, die du ganz neu gemacht hast. Wir danken dir für deine Gnade, für dein Rettungsangebot. Danken dir, dass wir zuversichtlich sagen können, es gibt dich, den Retter, der Sünder heil macht. Wir preisen dich, beten dich an und danken dir, dass du uns zum Glauben, zum Leben, zum Heil führst. Amen.